NDR Info. Echo des Tages.
Am Mikrofon begrüßt Sie Andreas Flocken. Das Echo des Tages, heute unter anderem mit folgenden Themen. Nach Unfall in französischer Atomanlage, Behörden geben Entwarnung. Euro-Dauerkrise, Spekulationen über griechische Zahlungsunfähigkeit. Hierzu Berichte aus Athen, Berlin, Brüssel und Frankfurt. Zur Euro-Krise auch der Kommentar. Stille Mission, Außenminister Westerwelle in Israel und Jordanien und mehr als 100 Tote, Explosion einer Treibstoffpipeline in Kenia. Die Nachricht kam am frühen Nachmittag als Eilmeldung. Explosion in einer Atomanlage im Süden Frankreichs. Ein Mensch wurde dabei getötet, mehrere Personen wurden verletzt. Betroffen ist die Atomanlage Marcoule in der Nähe von Avignon. Offenbar ist ein Verbrennungsofen explodiert, in dem schwach radioaktiver Müll für den Transport vorbereitet wird. Die französischen Behörden gaben jedoch schnell Entwarnung. Einzelheiten aus Paris von Johannes Duchow.
Der Unfall ist abgeschlossen. Es gab keine radioaktive Verseuchung, weder innerhalb der Fabrik noch außerhalb. Diesen Schlusspunkt zog die französische Atomsicherheitsbehörde ASN 4 Stunden nach der Explosion. Am Mittag war in der südfranzösischen Atomanlage Marcoule ein Schmelzofen explodiert. Ein Arbeiter starb, 4 wurden verletzt. Die Feuerwehr brauchte mehr als eine Stunde, um den anschließenden Brand unter Kontrolle zu bringen. Unterschiedliche Angaben gibt es über die Gefährdung für die Beschäftigten. Während das Innenministerium davon sprach, dass weder Beschäftigte noch Anwohner aufgefordert worden seien, in den Gebäuden zu bleiben, berichtet eine Betriebsärztin aus ihrem Büro:
Wir bleiben im Gebäude eingesperrt. Wir dürfen nicht raus. Die Fenster dürfen auf keinen Fall geöffnet werden. Wir dürfen nicht essen oder trinken.
In den 12 Jahren, in denen ich hier arbeite, passiert das zum ersten Mal. In dem Betrieb des französischen Strommonopolisten EDF werden schwach radioaktive Abfälle aus Atomkraftwerken eingeschmolzen und in Glas gegossen. Jetzt ermittelt die Polizei und muss dabei viele Fragen beantworten. Beispielsweise die, die Francis Sorin, der Sprecher des Interessenverbandes der Nuklearenergie, aufgeworfen hat. Er sprach von einer kleinen atomaren Kettenreaktion bei der Verarbeitung des verstrahlten Schrotts. Denn das Metall wird in der Anlage verdichtet, um weniger Lagerplatz zu verbrauchen. Die Kettenreaktion habe ausgereicht, um eine chemische Explosion auszulösen, sagte Sorin dem Radiosender Europe 1. Atomexperte Alain Correa von Sortir du Nucléaire, einer Umweltorganisation, ist entsetzt. Man löst nicht einfach mal so eine Kettenreaktion aus wie einen Knallfrosch. Es muss Radioaktivität geben, und sei es nur in dem Gebäude. Nach Auskunft des Werkchefs sei das Fabrikgebäude, in dem der Ofen explodiert ist, unbeschädigt geblieben. Benoît Hartmann, Sprecher einer Umweltorganisation vor Ort, berichtet, dass der Organisation aus der Abfallanlage in Marcoule vor einem Jahr von technischen Schwachstellen berichtet worden sei. Es ist wichtig zu wissen, dass es in Frankreichs Atomkraftwerken täglich 3 Zwischenfälle gibt. Erklärte Zwischenfälle. Und wir wissen, dass die französische Atomindustrie eher zu wenig erklärt. Das ist wie neben einem Fluss, wo man das Wasser irgendwann nicht mehr fließen sieht. Gut, dass es hinter jeder Atomanlage einen Umweltschützer gibt. Die Atomanlage Marcoule im Rhonetal beherbergt mehrere stillgelegte Reaktoren. Die französische Armee hat hier das Plutonium für die Atombomben bearbeitet. Außerdem stellt der staatliche Atomgigant Areva hier sogenannte Mischoxid-Brennelemente mit Plutonium her.
Und nun zur Euro-Schuldenkrise. Griechenland ist weiter das Sorgenkind. Für viele ist das Land ein Fass ohne Boden. Ein Ende der Schuldenkrise ist jedenfalls nicht in Sicht. Am Wochenende hat Wirtschaftsminister Rösler eine Pleite des Landes für nicht mehr ausgeschlossen gehalten. Denn die griechische Wirtschaft ist stärker eingebrochen als befürchtet. Regierungschef Papandreou hat inzwischen einen Titanenkampf angekündigt, um auch weiterhin die dringend benötigten Kredite aus dem Rettungspaket zu erhalten. Doch es gibt auch Widerstand. Stand gegen die Sparbeschlüsse. Aus Athen meldet sich Steffen Wurzel.
Taxifahrer streiken, Zöllner streiken. Die einen, weil sie dagegen sind, dass ihre bisher zunftartig betriebene Branche für andere geöffnet wird. Die anderen, weil ihnen Zulagen gestrichen werden sollen. Und ganz Griechenland diskutiert, dürfen Streiks in dieser kniffligen Situation, in der sich das Land gerade befindet, überhaupt sein? Die Aussage von Bundeswirtschaftsminister Rösler hingegen, man müsse auch über eine mögliche Staatspleite Griechenlands nachdenken, interessiert im Land selber niemanden groß. Denn erstens kennt in Griechenland so gut wie niemand den Namen Philipp Rösler und zweitens hat das Land genügend eigene Probleme. Wenn wir unsere Ziele 2012 erreichen, also wenn alles nach Plan läuft, werden wir erstmals mehr einnehmen können als erwartet. Diese Aussage kommt von Finanzminister Evangelos Venizelos. Er hat am Wochenende überraschend eine neue Steuer auf Immobilienbesitz angekündigt. Mit ihr, so der Plan, soll nicht nur das neu aufgetauchte Haushaltsloch in Höhe von etwa 1,8 Milliarden Euro gestopft werden. Unterm Strich könne der Staat dank dieser Steuer sogar einen Tick mehr einnehmen als geplant, so Venizelos. Gut möglich, dass sich der Optimismus des Finanzministers bestätigt. Denn der Clou an der neuen Immobiliensteuer, die mit sofortiger Wirkung eingeführt wird, es dürfte kaum möglich sein, sich vorm Bezahlen zu drücken. Denn der fällige Betrag wird automatisch mit der nächsten Stromrechnung eingezogen. Im Schnitt müssen Wohnungs- und Hauseigentümer in Griechenland nun 4 Euro pro Quadratmeter Wohnfläche zahlen. In ärmeren Gegenden weniger, in reichen Villengegenden dafür deutlich mehr. Auch nächstes Jahr wird diese Extrasteuer nochmal fällig. Jeweils 2 Milliarden Euro soll das extra bringen. Mit Buhrufen wurde Premierminister Yorgos Papandreou am Wochenende in Thessaloniki empfangen. Er hielt dort eine wirtschaftspolitische Grundsatzrede. Papandreous Kernaussage: Wir schaffen das. Unser Kampf für die Rettung des Landes bedeutet, dass wir Opfer bringen müssen. Einfach ist das nicht. Deswegen kämpfen wir gemeinsam einen Titanenkampf. Diese starken Worte des Premierministers bewirken bei der griechischen Bevölkerung schon lange nichts mehr. Im Gegenteil, ihren Politikern, egal welcher Partei, glauben die Leute nicht mehr. Viele Griechen fühlen sich ungerecht behandelt, von den eigenen Politikern in Athen und von denen im europäischen Ausland. Denn die, so der Vorwurf, den man immer wieder hört, die würden überhaupt nicht anerkennen, was das griechische Volk in den vergangenen anderthalb Jahren geleistet habe. In Europa glaubt man immer noch, dass wir hier in Griechenland nur feiern, Party machen und wild tanzen. Sie glauben, dass wir nichts arbeiten. Die Wahrheit ist aber, wir arbeiten hart.
Ein Bericht aus Athen von Steffen Wurzel. Die Bundesregierung hat sich bisher immer zuversichtlich gezeigt, dass Griechenland noch zu retten ist, trotz der schwierigen Lage. Möglicherweise Zweckoptimismus, denn die CSU will mittlerweile hochverschuldete EU-Staaten notfalls aus der Eurozone ausschließen. Und Wirtschaftsminister Rösler schließt eine Pleite des Landes nicht mehr aus. Jedenfalls gibt es für den FDP-Chef keine Denkverbote. Röslers Äußerungen sorgten heute in Berlin für mächtigen Wirbel. Georg Schwarte weiß mehr.
Ein Begriff geistert durch die Hauptstadt: geordnete Insolvenz. Ausgerechnet der Vizekanzler, Wirtschaftsminister und FDP-Chef Philipp Rösler hatte diesen Geist aus der griechischen Krisenflasche gelassen.
Um den Euro zu stabilisieren, darf es keine Denkverbote mehr geben. Dazu gehört in letzter Konsequenz auch eine geordnete Insolvenz, wenn und sobald die dafür notwendigen Instrumente zur Verfügung stehen.
Bei der CDU ärgerte sich mancher Schwarz. Der parlamentarische Geschäftsführer Altmaier nahm den Namen Rösler nicht in den Mund, meinte aber den Vizekanzler, als er am Morgen sagte, alle hätten jetzt eine staatspolitische Verantwortung zu übernehmen.
Weil ich fest davon überzeugt bin, dass die Öffentlichkeit von uns klare Aussagen erwartet, nicht was wäre, wenn und was könnte sein, wenn, sondern dass wir sagen, wir tun dies und wir tun das.
Altmaier hatte das noch nicht ausgesprochen, da legte aus München CSU-Chef Seehofer nach. Man müsse als Ultima Ratio schon überlegen, sagt der Bayer, was man mache, wenn die Griechen es nicht schaffen.
Die CSU ist eine Partei Europas und die CSU ist eine Partei der Geldwertstabilität. Und alles, was wir tun, muss diesen beiden Zielen dienen. Und das schließt aus, dass wir als Bundesrepublik Deutschland dauerhaft Schulden anderer Staaten übernehmen.
FDP und CSU also in seltener Eintracht. An Regierungssprecher Seibert war es am Mittag zu versuchen, die regierungsamtliche Linie klarzustellen. Er sagt, die Expertengruppe von EU, EZB und Internationalem Währungsfonds, die Troika, die sei jetzt gefragt.
Es bedarf eines positiven Zwischenberichts der Troika, um die Tranchen auszuzahlen. Sollte die Troika nicht zu diesem positiven Ergebnis kommen, wird es keine Auszahlung geben können. Und alles Weitere zeigt sich dann.
Aber genau um das, was er alles Weitere nannte, geht es. Rechtlich ist ein Ausschluss Griechenlands derzeit gar nicht möglich, aber das Finanzministerium hat offenbar schon Planspiele für den Fall in der Schublade. Und Regierungssprecher Seibert schob dann in Sachen einer möglichen geordneten Insolvenz Griechenlands diesen Satz nach.
Ich glaube, wir sind uns doch alle einig, dass eine Bundesregierung in jeder Frage weiträumig denken muss.
Bei der Opposition staunten sie nur noch. SPD-Generalsekretärin Nahles sprach von Zündelei, forderte die Bundeskanzlerin angesichts der verwirrenden Meinungsvielfalt umgehend auf, den Eurokurs der Regierung klarzustellen. Grünen-Chefin Roth eine Spur drastischer.
FDP und CSU, sie zündeln ganz offensichtlich aus rein innenpolitischem Kalkül.
FDP-Generalsekretär Lindner will davon nichts wissen, verbat sich Belehrungen von außen und Lindner fand heute ein schönes neues Wort für den Kurs der FDP, das von der euro-rationalen Partei.
Wir werden die Grundausrichtung der FDP als einer pro-europäisch, aber auch euro-rationalen Partei nicht in Zweifel ziehen lassen.
Die Kanzlerin selbst schwieg heute. Sie hatte sich am Vormittag mit EU-Kommissionspräsident Barroso im Kanzleramt getroffen. Schriftlich verlautete danach, Merkel und Barroso seien sich einig, dass Stabilität und Wachstum in den Euro-Ländern die entscheidende Voraussetzung für einen stabilen Euro seien. Von geordneter Insolvenz war nichts zu lesen.
Ein möglicher Rauswurf Griechenlands aus der Eurozone in der EU-Zentrale in Brüssel ist das kein Thema. Heute legte die EU-Kommission allerdings einen Bericht über die Haushaltslage der Mitgliedsländer vor. Und im EU-Außenministerrat ging es ebenfalls um die Euro-Krise. Christoph Prössel mit Einzelheiten.
Staatsminister Heuer warnte davor, eine Insolvenz Griechenlands herbeizureden. FDP-Chef Rösler hatte am Wochenende deutlich gemacht, dass es keine Denkverbote hinsichtlich einer Pleite geben dürfte. Doch einen Politikwechsel wollte Heuer das nicht nennen.
Es gibt keinen Schwenk, es gibt keine klare Position. Deutschland ist an der Kohäsion und Kohärenz der Eurozone interessiert. Wir sind auch weit auf unsere griechischen Freunde zugegangen. Jetzt liegt aber der Ball im Spielfeld unserer griechischen Freunde.
Griechenland müsse nun die Forderungen der EU erfüllen. Das betonte auch der österreichische Außenminister Spindelegger beim EU-Ministertreffen. Noch am Montag sollen die Experten von Kommission, Europäischer Zentralbank und Internationalem Währungsfonds wieder nach Griechenland reisen, um die Sparbemühungen des Landes zu überprüfen, nachdem sie in der vergangenen Woche vorzeitig abgereist waren. Griechenland hatte zuvor Vereinbarungen nicht eingehalten. Die Einhaltung der Sparpläne ist die Voraussetzung für die nächste Rate aus dem Hilfspaket für Griechenland. Unterdessen unterstreicht ein neuer Bericht der Kommission die schwierige finanzielle Lage vieler EU-Staaten. Der durchschnittliche Schuldenstand dürfte demnach auf über 80% der Wirtschaftsleistung wachsen und sich mittelfristig nicht abbauen. EU-Regeln zufolge darf der Schuldenstand nicht über 60% liegen. Ein Sprecher sagte, die Schuldenstände seien besorgniserregend. Währungskommissar Rehn hatte seine Pressekonferenz zu dem Bericht kurzfristig abgesagt, aus privaten Gründen. Wie es hieß.
Die Diskussion über eine mögliche Pleite Griechenlands verunsichert auch die Aktienmärkte. Zeitweise rutschte der deutsche Aktienindex heute unter die 5000-Punkte-Marke. Betroffen waren vor allem Bankenwerte. Aus dem Frankfurter Börsenstudio Ulla Herrmann.
Wäre ein Bankrott Griechenlands überhaupt beherrschbar, fragt man sich an der Börse. Muss man dann davon ausgehen, dass sich die Finanzmärkte auf andere Kandidaten wie Italien oder Spanien stürzen? Viele Fragen, keine Antworten. Der Königsweg ist jedenfalls nicht gefunden. Das alles verunsichert Anleger. Und Unsicherheit ist bekanntlich Gift für die Börsen. Bis zum Abend hat sich der DAX von seinen Tagesverlusten zwar etwas erholt, aber es bleibt bei einem Minus von 117 Punkten auf 5072. Denn auch die New Yorker Börse ist am Nachmittag mit Verlusten gestartet. Banken müssten möglicherweise Abschreibungen auf ihre Papiere vornehmen, die sie noch in ihren Depots haben. Das belastet Finanztitel. In Frankreich gab es außerdem wilde Gerüchte. Dort hat ein Minister das Wort Verstaatlichung von Banken in den Mund genommen. Man schätzt den Bestand von Griechenland-Anleihen in den Portfolios französischer Banken auf rund 60 Milliarden Euro. Die Ratingagentur Moody's hat sich außerdem skeptisch zu französischen Banken geäußert. Es droht eine Herabstufung. Im Sog der französischen Banken folgen die deutschen Kollegen. Papiere der Frankfurter Commerzbank ragen mit Verlusten von 7% heraus, noch übertroffen von Aktien der Deutschen. Auch Versicherungstitel wie die Allianz starteten mit satten Verlusten von 6,5% in die neue Handelswoche. Die Griechenland-Krise schickt auch den Euro auf Talfahrt. Er verbilligt sich auf 1,3636 $.
Aus Frankfurt, Ulla Herrmann. Zur Diskussion um eine mögliche Zahlungsunfähigkeit Griechenlands nun auch der Kommentar. Hören Sie Dietmar Riemer.
Die Tendenz, tatsächliche Politik durch ihre bloße Darstellung zu ersetzen, hat in der ganz neuen FDP und in der CSU in diesen Tagen einen vorläufigen Höhepunkt erreicht. Unser tüchtiger Wirtschaftsminister Rösler, eben noch für Gesundheit zuständig, schreibt uns in der Tageszeitung Die Welt mit Namensartikel, man müsse von Denkverboten Abschied nehmen und empfiehlt für den nun nahen Fall der Fälle eine immerhin geordnete Insolvenz Griechenlands. Allerdings verbunden mit dem Hinweis, wenn die notwendigen Instrumentarien dafür bereitstünden. Das tun sie natürlich deshalb nicht, weil keiner weiß, wie sie aussehen könnten. Noch nicht mal der FDP-Vorsitzende Rösler. Kaum ist diese Botschaft unterm Volk, meldet sich Makroökonom Seehofer aus München. Hat auch eine Idee. Den Griechen in Euroland kündigen. Unterdessen wird bekannt, dass man im Hause Schäuble das Gegenteil dessen vorbereitet, wogegen der Finanzminister seit Wochen anpredigt. Sie planen den Pleitefall in Sotaki-Land. Was sagt jetzt die Kanzlerin eigentlich dazu? Sie lässt über ihren Sprecher Seibert ausrichten, erstens sei ein Rausschmiss der Griechen rechtlich unmöglich, zweitens wolle die Bundesregierung die Griechen in Euroland halten und drittens lässt die Kanzlerin mitteilen, eine Bundesregierung muss weiträumig denken. In den weiten Gedankenräumen des Koalitionskabinetts haben also viele Richtungen Platz, bis auf eine, die verbindliche, die der Kanzlerin zum Beispiel. Aus dieser Bundesregierung, beziehungsweise, wie es dann immer heißt, den sie tragenden Parteien, kommen zur Sache und zur Stunde derart unterschiedliche Mitteilungen, dass sie nicht mehr sortierbar sind. Das wichtigste Land der EU und der Eurozone ist im aktuellen Fall der Griechenkrise nicht ausrechenbar. Die Glaubensbekenntnisse der Bundesregierung klingen hohl, weil sie sich von Gelegenheit zu Gelegenheit ändern. Und das ist auch der Grund, warum die Beunruhigung in der Bevölkerung zunimmt. Zudem versuchen FDP und CSU, die Ressentiments gegen das Euro-Krisenmanagement auf ihre Parteikonten zu leiten. Im Berliner Landtagswahlkampf, der ja nur anders heißt, schürt die FDP jetzt plakatöffentlich das Eurofeuer und im heutigen Leitantrag für den Parteitag setzt sich die CSU-Führung schon mal vorsorglich mit Rausschmissdrohung ab. Mindestens die zwei kleinen Koalitionspartner, FDP und CSU, sind der brenzligen Lage erkennbar nicht mehr gewachsen. Weder politisch noch ihr Personal.
Dietmar Riemer kommentierte. Sie hören auf NDR Info und WDR 5 das Echo des Tages. Trotz des arabischen Frühlings, die Lage im Nahen Osten kann schnell eskalieren. Das haben die Proteste und der Sturm auf die israelische Botschaft in Kairo am Wochenende deutlich gemacht. Außenminister Westerwelle befindet sich seit gestern in der Region. Es geht vor allem um die Absicht von Palästinenserpräsident Abbas, in diesem Monat in der UN-Generalversammlung die Vollmitgliedschaft zu beantragen. Mancher befürchtet, ein solcher Schritt könnte das Ende des Nahost-Friedensprozesses bedeuten. Über die Westerwelle-Mission aus Tel Aviv, Sebastian Engelbrecht.
Aus dem Besuchsprogramm eines Politikers lässt sich die Haltung gut ablesen. Zumal, wenn dieser während der gesamten Visite nicht vor die Presse tritt. Bundesaußenminister Westerwelle traf den palästinensischen Präsidenten Abbas in der jordanischen Hauptstadt Amman und nicht in Ramallah, dem Sitz der palästinensischen Regierung. Selbst wenn der Terminkalender von Abbas der Grund sein sollte, wird hier Distanz deutlich. In einer Verlautbarung des Auswärtigen Amtes heißt es, Westerwelle habe Abbas gemahnt, Schritte zu vermeiden, die Fortschritte auf dem Weg zur Zwei-Staaten-Lösung erschwerten. Das bedeutet, die Bundesregierung will verhindern, dass es in den Gremien der Vereinten Nationen am Ende dieses Monats zur Konfrontation kommt. Deutschland lehnt den Versuch der Palästinenser ab, ihren Staat von den Gremien der UN anerkennen zu lassen. Der palästinensische Außenminister Malki sagte im palästinensischen Rundfunk, Westerwelle habe zumindest davon abgeraten, im UN-Sicherheitsrat über eine Anerkennung des Staates abstimmen zu lassen. An dieser Stelle könnte das Drängen Westerwelles einen Sinn gehabt haben. Abbas soll mittlerweile entschieden haben, nur in der UN-Generalversammlung über den Staat Palästina abstimmen zu lassen und sich nicht an den Sicherheitsrat zu wenden. In der Generalversammlung hofft Abbas auch auf die Unterstützung der Europäer. Das Besuchsprogramm Westerwelles bei israelischen Politikern ist ungleich ausführlicher. Bei den Treffen mit Ministerpräsident Netanyahu, mit Staatspräsident Peres und mit Außenminister Lieberman dürfte dieses Mal eine harmonische Atmosphäre herrschen. Denn Israel hat mit der klar pro-israelischen Haltung Deutschlands zur palästinensischen Initiative die Rückendeckung seines zweitwichtigsten Verbündeten gewonnen. Mit Avigdor Lieberman, dem populistischen rechtsgerichteten Amtskollegen, ist Westerwelle sogar zum Abendessen verabredet. Auch der Flug mit dem Hubschrauber über den Staat Israel spricht Bände. Die israelische Seite baut diesen Programmpunkt immer dann in ein Besuchsprogramm ein, wenn sie die Verletzlichkeit ihres kleinen Staates vorführen möchte. Die israelische Regierung vertritt die These, dass es unmöglich sei, die Grenzen zu verteidigen, die bis zum Sechstagekrieg 1967 galten. Genau diese Grenzen wollen die Palästinenser von den Vereinten Nationen anerkennen lassen. Guido Westerwelle ist offenbar in dem Bewusstsein in den Nahen Osten gereist, dass er die Palästinenser von ihrem Gang vor die Vereinten Nationen nicht mehr abhalten kann. Nach Informationen von Diplomaten aus Berlin will er den Schaden begrenzen. Für den Fall, dass die Palästinenser bei der UN-Vollversammlung um die Anerkennung ihres Staates werben sollten. Im Falle des Scheiterns könnten in den palästinensischen Gebieten Gewaltausbrüche die Folge sein. Der Bundesaußenminister tritt indirekt auch als Gesandter der Europäischen Union im Nahen Osten auf. Während seiner Reise steht Westerwelle in ständigem Kontakt mit der EU-Außenbeauftragten Ashton und mit europäischen Nachbarstaaten.
Informationen von Sebastian Engelbrecht. Schwere Explosion heute in einem Armenviertel in Kenias Hauptstadt Nairobi. Bewohner hatten offenbar versucht, eine Pipeline anzuzapfen. Die Treibstoffleitung geriet in Brand und explodierte. Mindestens 100 Menschen starben. Aus Nairobi meldet sich Antje Dikans.
Die Lage rund um den Unglücksort ist chaotisch. Menschen irren durch die Straßen, viele von ihnen mit großflächigen Brandwunden. Einsatzkräfte sind damit beschäftigt, die am schwersten Verwundeten abzutransportieren. Der Leiter des größten Krankenhauses in Nairobi sagte, es seien Dutzende Menschen eingeliefert worden. Es würden dringend Blutspenden benötigt. Die Polizei versucht, einen Überblick über die Opferzahl zu bekommen. Sie geht von mindestens 100 Toten aus. Die Benzinleitung ist in einem Armenviertel in der Nähe des Industriegebiets explodiert. Offenbar hatte es einen Leck in der Pipeline gegeben. Slumbewohner versuchten, Treibstoff abzuzapfen, als das Benzin in Brand geriet. Das Feuer ist an einer Stelle ausgebrochen und hat sich dann immer weiter ausgebreitet, berichtet ein Augenzeuge. Es gab 3 Explosionen. Ich kann nicht sagen, wie viele verletzt oder getötet wurden. Andere Anwohner erzählen, dass brennende Menschen in einen Fluss sprangen. Viele Hütten seien in Flammen aufgegangen. Die Einsatzkräfte haben die Gegend in Nairobi jetzt weiträumig abgeriegelt. Besorgte Menschen liefen an den Sperren zusammen, die nach ihren Familien suchen wollen. Ich habe Sorge um die Mutter meiner Frau, sagt ein junger Mann. Wir haben sie am Morgen allein in der Hütte zurückgelassen und wir wissen nicht, was mit ihr geschehen ist. Sie lassen uns hier nicht durch. Wir wissen nicht, was alles verbrannt ist. Die Feuerwehr ging mit Chemikalien gegen das Feuer vor und soll den Brand jetzt weitgehend unter Kontrolle haben. Über dem Industriegebiet in Nairobi hängen aber noch immer große schwarze Rauchwolken. Katastrophen dieser Art kommen in Afrika häufiger vor. Pipeline-Lecks locken Menschen aus den Armenvierteln an, die Treibstoff stehlen wollen und dabei große Risiken in Kauf nehmen. Vor 2,5 Jahren kamen in Kenia etwa 110 Menschen ums Leben, die Benzin aus einem verunglückten Tanklaster abzapfen wollten. Damals hatte eine brennende Zigarette das Unglück verursacht.
Es ist 18.53 Uhr. Sie hören das Echo des Tages. Die Sendung können Sie sich auch als Podcast herunterladen auf den Internetseiten von ndr.de/info oder wdr5.de. In Niedersachsen wird zwar erst in rund 15 Monaten ein neuer Landtag gewählt, trotzdem waren die Kommunalwahlen gestern für manchen bereits ein Stimmungstest. Die CDU blieb zwar stärkste politische Kraft im Land, musste aber Stimmeneinbußen hinnehmen, genauso wie die Sozialdemokraten. Freuen durften sich die Grünen, die wieder einmal zulegten. Reaktionen auf die niedersächsische Kommunalwahl aus Hannover von Matthias Eichler.
Kaum sind die Stimmen ausgezählt, ist die Kommunalwahl in Niedersachsen fast schon wieder Geschichte und der Blick richtet sich bereits auf die Landtagswahl 2013. Auch wenn Niedersachsens Ministerpräsident und CDU-Landeschef David McAllister heute noch lieber das aktuelle Wahlergebnis genießt.
Hier ist der Sieger, hier ist die Nummer 1.
Mit 37% bleibt die CDU stärkste kommunalpolitische Kraft im Land, die SPD dicht im Nacken. Zwar rutschen die Sozialdemokraten in der Wählergunst um 1,7 Prozentpunkte ab, sie konnten den Abstand zur CDU mit fast 35% aber deutlich verringern, betont SPD-Landeschef Olaf Lies. Schwarz-Gelb wird in 2 Jahren abgewählt, ist sich Lies sicher. Am Freitag will der SPD-Vorstand über die Landtagswahl diskutieren und wohl das Geheimnis lüften, wer 2013 als SPD-Spitzenkandidat ins Rennen geht.
Das geht ja um viel mehr dabei. Wir werden entsprechende Daten festlegen für Parteitage, aber wir werden natürlich auch darüber sprechen und möglicherweise auch entscheiden, wie es in der Frage der Spitzenkandidatur weitergeht.
Bereits heute sitzt der CDU-Landesvorstand zusammen. Dabei dürfte es auch um den Regierungspartner FDP gehen, der sein Ergebnis landesweit halbiert hat und jetzt bei 3,4% liegt. Ministerpräsident McAllister bekennt sich dennoch überraschend deutlich zu den Liberalen.
Unser bevorzugter Koalitionspartner ist und bleibt die FDP, weil wir mit denen die größte inhaltliche Schnittmenge haben und es darüber hinaus in Niedersachsen menschlich zwischen den handelnden Akteuren passt.
Warum die Talfahrt der FDP auch in Niedersachsen nicht zu stoppen war, darüber wird heute Abend der Landesvorstand wohl ausgiebig diskutieren. FDP-Vizelandeschef und Umweltminister Hans-Heinrich Sander gibt nicht den Kommunalpolitikern vor Ort die Schuld, sondern dem Gesamterscheinungsbild der Partei.
Wir haben es doch an den Marktständen noch teilweise selber erlebt. Ich habe gesagt, euch wählen wir im Augenblick nicht. In den letzten 2 Jahren habt ihr nicht das erfüllt, was wir von euch erwartet haben. Der Bürger reagiert ganz klar und schnell.
Ganz anders die Situation bei den Grünen, die zum ersten Mal in Niedersachsen ein zweistelliges Ergebnis eingefahren haben. 14,3% seien ein starkes Signal, findet die grüne Landesvorsitzende Anja Piel, auch mit Blick auf die Landtagswahl. Zufrieden ist auch die Linkspartei, sie konnte ihre Mandate im Vergleich zur letzten Kommunalwahl verdoppeln. 2,4% stimmen ihren Landeschef Manfred Sohn zuversichtlich, dass die Linke in 2 Jahren gebraucht wird, um die schwarz-gelbe Regierung in Niedersachsen abzuwählen.
Heftige Sturmböen haben gestern Abend in Sachsen-Anhalt schwere Schäden angerichtet. In der Stadt Bernburg und Umgebung wurden mehrere hundert Häuser beschädigt. Schlamm machte Straßen unpassierbar. Heute war Aufräumen angesagt. Eine erste Schadensbilanz von Stefan Schulz.
Am heftigsten wütete das Unwetter im südlichen Sachsen-Anhalt. Faustdicke Hagelkörner, ein Tornado und starke Regenfälle hinterließen eine Schneise der Verwüstung. In den Ortschaften Preußlitz, Lea und Körmig stehen die Bewohner fassungslos auf den Straßen.
Die ganze Wohnung hin.
Scheiben alle dort.
Autos alle breit. Die Wohnung, alle Scheiben raus.
Das Unwetter dauerte nur eine Viertelstunde. Es brachte Hagelkörner, die alles zerstörten. Fenster, Dächer, Autos.
Alles, was kaputtieren konnte bei den Hagel, ist kaputtieren. Der blanke Horror.
Man konnte denken, es war wie so ein Krieg gewesen. Das Dach von meinem Bruder ist total kaputt. Von meinen Eltern drüben, das Haus ist kaputt.
Ich zittere noch am ganzen Leib. Erstmal die Existenz. Weiß man nicht, was wird. Die Arbeit, das. Ich weiß nicht, wie es weitergeht erstmal.
In Preußlitz im Salzlandkreis wurde eine 51-jährige Hausbewohnerin tot auf ihrer Terrasse gefunden. Die Polizei geht davon aus, dass sie während des Unwetters von einem Dachziegel erschlagen wurde. Dringende Hilfe brauchten in der Nacht Autofahrer auf der A14 bei Plötzgau. Hier ergoss sich eine 2 Meter hohe Schlammlawine auf die Fahrbahn. Die Menschen kletterten auf Autodächer, um sich in Sicherheit zu bringen. Mit Schlauchbooten brachten Feuerwehrleute die Autofahrer in Sicherheit. Es gab kilometerlange Staus, auch auf den Nebenstraßen der A14. Sachsen-Anhalts Ministerpräsident Rainer Haseloff schaute sich heute die verheerenden Schäden an, die das Unwetter angerichtet hat. Fassungslos läuft der Politiker durch das zerstörte Peißen.
Hier in Peißen ist es so, dass wir hier eine Betroffenheit haben, dass diese Bewohnbarkeit der Häuser gar nicht mehr gegeben ist.
Der Ministerpräsident redet mit verängstigten Bewohnern, verspricht schnelle und unbürokratische Hilfe.
Wir brauchen Folien, wir brauchen Dachlatten, wir brauchen Nägel. Da werden wir sehen, dass wir mit den Baumärkten, die es in Sachsen-Anhalt gibt, Transporter organisieren. Bis zum nächsten Regen muss das Wesentliche abgedeckt sein, dass nicht weitere Schäden entstehen.
Sachsen-Anhalts Innenminister Holger Stahlknecht reiste ebenfalls in die zerstörten Ortschaften.
Also das sind schon erschreckende Bilder, die einen betroffen machen, wozu Natur fähig ist. Die Häuser sind erheblich zerstört, teilweise große Fensterscheiben durch das Haus geflogen. Ich möchte aber an der Stelle ganz ausdrücklich den Kameradinnen und Kameraden der Freiwilligen Feuerwehren danken, die zusammen mit Handwerkern provisorisch Dächer auf das Dach gesetzt haben. Ohne deren Hilfe, ohne dieses Ehrenamt wäre es nicht möglich. Und mein Mitgefühl gilt den Menschen hier vor Ort.
Eine umfassende Bilanz des Unwetters wird erst in den nächsten Tagen möglich sein. Allein in der Region Bernburg wird der Schaden auf 70 Millionen Euro geschätzt.
Informationen von Stefan Schulz und das war's für heute im Echo des Tages. Morgen eine neue Ausgabe. Einen schönen Abend wünscht Ihnen Andreas Flocken.